ARD.
Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es mal wieder eine Machtdemonstration der Bayern und die hatten sie vor allem einem zu verdanken.
Na endlich! Der Harry Kane hat wieder Wind unterm Schuh und haut drauf und der Ball ist drinnen!
Im anderen Spitzenspiel gewann Leverkusen gegen Frankfurt. Einer der Torschützen war Robert Andrich.
Ein sehr, sehr, sehr schönes Tor mit... mit allem, glaube ich, was man so im Fußball sehen möchte.
Außerdem hat's Gladbach Heidenheim geschlagen. Tim Kleindienst hat dabei zweimal gegen seinen Ex-Club getroffen, was ihm ein bisschen leid tat.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man hat so viel zusammen erlebt. Nichtsdestotrotz war es jetzt ein Spiel um 3 Punkte.
Und das alles besprechen wir im Sportschau Bundesliga Update. Hallo allerseits, hier ist der Rückblick aufs Bundesliga-Wochenende. Mein Name ist Tobi Schäfer und an meiner Seite, mir gegenüber, sitzt heute Anne Hilz.
Hi.
Hallo Anne. Wir haben viel vor, wir wollen einen kompletten Spieltag nachbesprechen und steigen direkt ein in die erste Partie, in das Topspiel von Samstagabend. Die Bayern mit der nächsten Machtdemonstration 4:0 gegen Stuttgart. Der Rekordmeister bleibt Tabellenführer und Achtung, Kane interessiert's. Er ist zurück. Harry Kane kann doch noch Tore schießen. 3-mal getroffen nach seiner langen Durststrecke. Als Belohnung gab es dann natürlich wieder den Spielball. Mhm. Von denen hat er ja schon einige. Aber er hat immer noch nicht einen eigenen Raum dafür, hat er verraten.
No, not quite. I just said there, my son Louis is free and he enjoys kicking him around the house now. So he'll be happy when he wakes up in the morning.
Das war jetzt übrigens sein 6. Hattrick, seitdem er in der Bundesliga spielt. Aber er ist noch sehr weit weg von der Spitze, also auch sehr weit weg von dem Titel Hattrick-König. Gerd Müller hat nämlich 31, davon allein 7 Lupenreine, Platz 2, Klaus Fischer mit 13. Da ist er jetzt nicht mehr so weit weg.
Aber den Gerd Müller wird er nicht mehr kriegen in Sachen Hattricks. Die Frage ist, was hat ihn wieder erweckt? Ist es die Nachricht, dass Thomas Tuchel sein neuer Nationaltrainer wird? Oder warum ist Harry Kane jetzt wieder da? Die Bayern werden sich auf jeden Fall sehr freuen. Unser Reporter André Siems war im Stadion mit dabei. Den hören wir jetzt erstmal. Und den haben wir gefragt, ist denn Harry Kane jetzt dann wieder der Alte?
Ja, ist er jetzt wieder der Alte? Ist es wieder der Harry Kane, der den Rekord von Robert Lewandowski jagt? Oder müssen wir noch ein bisschen warten? Das ist natürlich die große Frage. Wir dürfen eins nicht vergessen, auch wenn er jetzt natürlich überall wieder hochkommt, gejubelt wird. Er hatte 8 Großchancen. 8. Und das waren nicht so welche, die man machen kann, sondern unter diesen 8 waren bestimmt 6, die man machen muss eigentlich. So Möglichkeiten aus 4 Metern, wo er den Ball am Tor vorbeijagt oder über die Querlatte drüber. Auch die Kopfballstatistik nicht besonders gut. Einmal eine schöne Flanke über rechts gekommen. Da kann er sich die Ecke im Prinzip aussuchen und trifft trotzdem nicht. Was man ihm zugutehalten muss, und das hat auch Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel gesagt, er arbeitet immer wieder für die Mannschaft. Also er lässt sich nicht hängen. Wenn es mal nicht gut läuft, dann sagt der Mensch, ich habe heute nicht getroffen oder er spielt zu eigensinnig. Das macht er nicht. Er sucht immer seine Mitspieler auch. Er bindet natürlich auch immer 2 Gegenspieler. Deswegen ganz, ganz wichtiger Mann. Ich würde mir wünschen tatsächlich, dass er wieder der Alte ist, denn es geht ja am Mittwoch schon in der Champions League gegen den FC Barcelona und da steht natürlich ganz groß als Überschrift drauf, Lewandowski oder Kane, wer ist der Bessere? Also ich bin gespannt.
Ich wüsste ja ehrlicherweise gerne, was Kompany in der Halbzeitpause gesagt hat. Also das war ja ein ganz anderes Spiel auf einmal in der zweiten Hälfte.
Ja, aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, wer wird wohl so das Spiel an sich reißen? Es waren dann natürlich die Bayern und auf der anderen Seite hast du einen VfB, der ja irgendwie schon auch sehr enttäuscht hat, also auch sehr enttäuscht ist. Es war die höchste Niederlage unter Sebastian Hoeneß, der gesagt hat, wir können jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, obwohl viel Zeit haben sie nicht, um das groß zu besprechen, denn auch da steht natürlich die Champions League an.
Und bei Juventus Turin, ja. Also das wird auch nochmal eine Hausnummer.
Genau, und wenn wir nochmal zu den Bayern kurz zurückkommen, bei dem Champions League Spiel nicht mit dabei ist Alex Pavlovic, das war eine sehr bittere Szene. Das tat auch beim Hingucken schon ziemlich weh. Ja. Schlüsselbeinbruch, er ist auch operiert worden schon am Tag danach. Er wird jetzt viele Wochen ausfallen und jetzt rückt ein gewisser Palinha nach und bekommt seine Chance.
Auf einmal, ne? Da muss sich erst einer verletzen, damit der endlich dann die Holding Six bilden sollte, auch mal Spielzeit bekommt.
Also da rückt jetzt ein 50-Millionen-Euro-Mann nach. Da muss man jetzt irgendwie kein großes Mitleid haben mit den Bayern. Aber mit Pavlovic natürlich schon. Jetzt war er ja erst irgendwie wieder richtig fit und auf dem Damm. Und sein Trainer hat gesagt, er war eigentlich der beste Bayern-Spieler in dieser Saison bisher. Das ist natürlich auch echt ein Ritterschlag. Und jetzt wieder so eine Verletzungsunterbrechung. Gute Besserung an dieser Stelle. Kurzer Hinweis, wo wir schon bei der Champions League waren. Die Spiele gibt es natürlich alle auch bei uns zu hören. Ne?
Genau. Und das Schöne ist ja, wenn deutsche Teams parallel spielen, gibt es das auch als Konferenz. Und die mag ich ja persönlich sehr gerne.
Und da wird dann auch RB Leipzig dabei sein, die am Wochenende gegen Mainz gewonnen haben mit 2:0. Ganz ohne Glanz, aber sehr souverän. RB bleibt ungeschlagen. Mhm. Genauso viele Punkte wie die Bayern. und erst 2 Gegentore. Das finde ich krass.
Das finde ich auch so krass, vor allem, weil Mainz ja eher sowas wie ein Angstgegner für die Leipziger war und es echt schwierig war eigentlich für Marco Rose da mit seinem Team zu gewinnen. Aber die haben ja gar keinen Zweifel aufkommen lassen.
Ja, ist es schon ein bisschen die Aura von Jürgen Klopp, die durch den RB-Kosmos weht. Die Mainzer auf jeden Fall mit einer klaren Botschaft an Jürgen Klopp. Ne, gab einige Banner auf der Tribüne. Eins zum Beispiel, da stand drauf, alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen? Fragezeichen. Also da findet man es nicht so dolle, dass der Kloppo jetzt bei RB arbeitet.
Da war doch auch dieses Zitat von Klopp, ich mag Menschen so lange, bis sie mich enttäuschen, was dann auch gerade auf ihn gemünzt war. Ja, schwierig. Also ich finde es auch schwierig, von Mainzer Seite zu sagen, wir haben dich das werden lassen.
Er hat das ja damals gesagt bei seinem Abschied. Da hat er gesagt, ich habe ja ganz viel gelernt und diese tränenreiche Abschiedsrede.
Aber danach kam halt auch viel.
Ja, ja. Auf jeden Fall wird es den Leipzigern egal sein, was die Mainzer über Jürgen Klopp denken. Der nächste Champions-League-Gegner für Leipzig ist der FC Liverpool. Was für ein Zufall.
Da ist Klopp wahrscheinlich dann auch im Stadion, könnte ich mir vorstellen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Und deswegen kam natürlich aber auch mal kurz die Frage auf bei Trainer Marco Rose, warum nicht Jürgen Klopp mal anrufen vor dem Spiel gegen Liverpool? Kommt das in Frage? Und das hat er geantwortet.
Kloppo ist auf Mallorca und kümmert sich um seine Frau, um seinen Hund und seine Kinder. Den ich will alles machen, aber nicht Kloppo anrufen. Der braucht seine Ruhe. Weil der hat jetzt ganz, ganz viele Jahre sehr erfolgreich Fußball gearbeitet und ist froh, dass er sich jetzt mal ein bisschen ausruhen kann und das gönne ich ihm auch. Und
vielleicht kann man das ja auch per Sprachnachricht klären.
Ja, ich denke, sie haben die Nummern voneinander. Aber Leipzig ist auch ohne Jürgen Klopp aktuell stärkster Bayern-Konkurrent und ich habe es vor der Saison gesagt, die Leipziger, da geht was in dieser Saison.
Ja, und ich finde Xavi Simons, das ist der entscheidende Faktor im Moment bei den Leipzigern.
Ja, also mir gefallen die auch richtig gut und da freue ich mich jetzt richtig auf das Spiel gegen Liverpool. Nach Liverpool spielt Leipzig übrigens gegen den Sportclub Freiburg und das ist das Duell dann Zweiter gegen Dritter. Und damit sind wir auch schon bei den Freiburgern und bei der nächsten Partie. Freiburg schlägt Augsburg und ist Tabellendritter. Da muss man wirklich dreimal hingucken. Also
ohne Christian Streich.
Genau, wie gut funktioniert das eigentlich? Die haben von den 7 Spielen 5 gewonnen.
Aber ich glaube, das ist auch das Ding, weil du in Freiburg einfach die Ruhe hast. Da wird nicht super viel erwartet von einem neuen Trainer und dann kann der in Ruhe arbeiten und kann alle überraschen.
Ja. Und hat jetzt 4-mal in Folge die gleiche Startelf ins Rennen geschickt. Das ist ja auch ein Zeichen für eine gute Trainerarbeit, weil er einfach eine Elf gefunden hat, die funktioniert. Also großes Lob, die Freiburger oben mit dabei. Wir rasen schnell weiter, wenn das für dich okay ist. Also du möchtest irgendwie
ich bin angeschnallt, wir können Gas geben.
Es gab ja noch ein anderes großes Spitzenspiel, was sehr viel Gesprächsstoff geliefert hat. Leverkusen schlägt Frankfurt. Leverkusen gar nicht mal so satt, wie wir sie eingeordnet hatten vor ein paar Tagen, sondern das war mal wieder Leverkusen-Style. Auch mit
vielleicht
dem,
haben sie zugehört.
Auch mit dem nötigen Last-Minute-Glück. Diesmal zwar nicht mit einem eigenen Tor, aber eben mit einem Tor, was sie nicht bekommen haben. Und da werden ja irgendwie, also da gehen die Meinungen schon ein bisschen auseinander.
Ja, ist halt total schwierig. Also du meinst den nicht gegebenen Elfmeter,
genau,
ne?
In der letzten Minute. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt, wenn ihr es hört, ob ihr die Szene gesehen habt. Es ist so, dass Ekitike und Tah aufs Tor zulaufen, aufs leere Tor. Ja. Der Frankfurter muss den Ball nur noch einköpfen und Tah schiebt ihn dann ja bei dem Versuch einzuköpfen wirklich schon sehr,
deutlich weg. Ja.
Und Schiedsrichter hat gesagt, kein Elfmeter. Auch der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, hat nicht gesagt, guck's dir wenigstens nochmal an, weil es wurde so argumentiert, da gab es einen Ermessensspielraum, wo man durchaus hätte sagen können, nee, das reicht nicht für einen Elfmeter. Aber es gibt echt wenig Leute, die gesagt haben, das ist kein Elfmeter.
Ich finde halt, das Ding ist, früher hieß es ja mal, der VAR darf nur eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. Kannst du hier meinetwegen wirklich sagen, okay, musst du nicht unbedingt geben, sehe ich vielleicht ein bisschen anders, aber es gibt bestimmt Argumente dafür, den Elfer nicht zu geben und dann greift der VAR nicht ein. Aber es ist ja einfach oft genug so, dass es keine klare Fehlentscheidung ist und der VAR meldet sich trotzdem. Also du hast einfach diesen Diskussionsbedarf immer noch, obwohl der ja eigentlich das Fußballspielen fairer machen sollte.
Ich finde es einfach krass, dass es diesen Ermessensspielraum gibt und dass die allermeisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, nach meinem Ermessen ist es ein Elfmeter, aber der Schiedsrichter auf dem Platz und offenbar auch der Videoschiedsrichter haben halt gesagt, nö, das reicht nicht. Aber ich finde, wenn so ein Foul im Mittelfeld passiert, wird immer Freistoß gepfiffen.
Ja.
Und das in so einer entscheidenden Situation, kurz vor Schluss, wenn das Tor fällt, geht Frankfurt mit einem Punkt nach Hause, so gewinnt Leverkusen. Die werden sich natürlich freuen.
Also klar, du musst den Elfer dann auch reinmachen, aber bei der Form von Marmoush würde ich sagen, ja.
Ja.
Ist natürlich schwierig und ich verstehe auch den Ärger bei den Frankfurtern.
Bei den Leverkusenern dagegen große Freude über den Sieg. Wir haben mal unseren Reporterkollegen Jens Wahlbrot, kennst du den? Hast du schon mal gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Der hat das Spiel,
habe ich sogar schon mal gesehen,
kommentiert, war Reporter im Stadion und ich habe ihn mal gefragt, wer war denn so der Matchwinner für dich? Und da war die Antwort relativ eindeutig für ihn.
Hallo Lieblingskollegen, also ich habe ja ganz oft gesagt, dass mit Leverkusen ohne Palacios wird nichts, aber das muss ich ein Stück weit zurücknehmen, denn Robert Andrich in der Form, wie er gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat, ist mindestens so ein guter Palacios wie Palacios selbst. Andrich für mich heute bei Leverkusen überragend, nicht nur wegen des Tores, ist ja ein wunderschön herausgespieltes Tor, was er ja selbst auch irgendwie mit vorbereitet, mit so einem unglaublich klugen Pass auf Adli, auf die linke Seite selbst irgendwie mit initiiert, aber auch, weil er halt einfach der Anker in der Defensive der Leverkusener, was Gegenzugverhinderung angeht, war, weil er immer anspielbar war, 98% Passquote, dann hat er in der zweiten Halbzeit nochmal einen Abschluss gegen den Pfosten, also richtig gutes Spiel von Robert Andrich und das war auch, glaube ich, mit Faktor, warum das bei Leverkusen wieder so ein anderes Selbstverständnis hatte, wie in der vergangenen Saison. Wenn sie das jetzt immer hinkriegen, muss man mit denen wieder rechnen.
Ja, müssen sie dann halt auch immer so hinkriegen, ne?
Ja, und das alles rückte am Tag danach dann doch wieder in den Hintergrund, denn es gab, das habt ihr vielleicht mitbekommen, einen schweren Autounfall, in den Victor Boniface verwickelt war. Er hat sich ein bisschen an der Hand verletzt, nichts Schlimmes, das ist offenbar glimpflich abgelaufen, aber das sah spektakulär aus und auch an dieser Stelle gute Besserung. Leverkusen in der Champions League unter der Woche gegen Brest, Frankfurt spielt in der Europa League gegen Riga. Sind das auch deine Informationen? Wenn wir da übereinstimmen.
Habe ich so gelesen.
Dann kommen wir schnell zur nächsten Partie. Gladbach schlägt Heidenheim mit 3:2 am Wochenende und holt zum ersten Mal in diesem Jahr im Kalenderjahr 2024 zwei Heimsiege in Folge, unter anderem durch dieses Tor.
Der ist zunächst mal abgewehrt, aber da ist nochmal Player und da Kleinwies, Tor für Gladbach, 62. Minute. Tim Kleindienst tut seinem Lieblingsverein richtig weh und der Ball trotzdem die Faust, ja.
Ja, und dann sind die Gladbacher genau um einen Tim Kleindienst besser als Heidenheim.
Ja, ausgerechnet, der Reporter, der das Wort nicht benutzt hat an diesem Wochenende, der gehört entlassen. Da hat er noch einen Elfmeter verwandelt, Tim Kleindienst, gegen seinen Trauzeugen, gegen Kevin Müller, gegen den Heidenheimer Torwart. Und da haben wir ihn mal gefragt, oder er wurde danach gefragt, wie geht man denn da zum Punkt, wenn man gegen seinen Trauzeugen zum Elfmeter antritt?
Wie geht man da hin? Natürlich wusstest du, das ist ein besonderes Duell, aber für mich war einfach nur klar, dass ich den Ball jetzt ins Tor schieße.
Ja, und sein Trainer wird es ihm danken. Gerardo Seoane hat jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe. Vorm Spiel gab es sehr viele Pfiffe, als sein Name verlesen wurde. Und jetzt hat er wieder ein bisschen Luft, glaube ich.
Er hat auf jeden Fall die Argumente ja jetzt wieder auf seiner Seite.
Ja, und bei Heidenheim muss man auch mal hingucken. 4 der letzten 5 Spiele verloren in der Bundesliga. Also so ein bisschen von der Anfangseuphorie ist jetzt erstmal ein bisschen weg.
Und ich glaube, über den Elfmeter für Heidenheim kann man dann auch wieder diskutieren, über das vermeintliche Handspiel von Julian Weigel.
Ja, wir können über so vieles diskutieren, aber dann werden wir nicht mehr fertig. Wir hatten bei Seoane die Trainerdiskussion, da haben wir ja auch vor dem Spieltag drüber gesprochen und wir hatten sie bei Hoffenheim gegen Bochum. Da gibt es jetzt auch eine klare Antwort, wer der Gewinner ist. Also Hoffenheim gewinnt das Spiel. Matarazzo muss ich, glaube ich, keine Sorgen machen, aber Peter Zeitler, glaube ich, schon sehr. Stand jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist noch nichts passiert, aber man liest natürlich jetzt schon immer so Andeutungen, das könnte jetzt zu Ende gehen für Peter Zeidler in Bochum. Die große Frage ist, Bochum hat einen Punkt, spielt jetzt gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart.
Ja.
Wenn du jetzt einen neuen Trainer installierst, holt er ja auch 0 Punkte in 4 Spielen. Muss halt irgendeinen Übergangstrainer nehmen und dann, also ich weiß nicht, wie man es jetzt macht. Oder?
Ich finde es auch total schwierig. Also im Prinzip nimmst du ja so ein bisschen den Druck von dem neuen Trainer, weil er eben keine Siege holen muss, weil du gar nicht erwartest, dass gegen diese Teams gewonnen wird. Aber es macht ja auch keinen Spaß, einen neuen Job anzufangen und dann direkt nur zu verlieren. Kann man vielleicht mal bei Schalke nachfragen.
Und wie das manchmal so ist bei Podcasts, hat der VfL Bochum pünktlich nach unserer Aufnahme dann doch noch was mitgeteilt. Deswegen schieben wir die Info hier nachträglich noch ein. Bochum hat sich von Cheftrainer Peter Zeidler sowie von Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Alle weiteren Entwicklungen dazu gibt es natürlich auf sportschau.de. Was war noch an diesem Wochenende? Am Freitagabend siegt Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli. Kein Wunder, dass Dortmund gewinnt, denn freitags, ihr kennt die Statistik. Julian Brandt mit einem sehr prägnanten Fazit danach.
Wir müssen uns in Dortmund auch ein bisschen dran gewöhnen, dass immer Spektakel auch nicht funktioniert.
Aber ich finde, anscheinend muss man sich auch dran gewöhnen, dass Siegen nur noch am Freitagabend zu Hause funktioniert oder generell zu Hause. Also aber das war ja wirklich kein guter Auftritt der Dortmunder.
Aber dann trotzdem zu gewinnen, das muss man dann auch mal ertragen, finde ich. Nuri Sahin war ja auch alles andere als zufrieden. Der war sehr, sehr, sehr sauer über die vielen Ballverluste, über individuelle Fehler. Emre Can hat in der ersten Halbzeit 9 Ballverluste gehabt. Da gibt es jetzt auch wieder eine Diskussion, welche Rolle spielt Emre Can in der BVB-Mannschaft? Also klar, man muss sich da irgendwie ein bisschen steigern, aber munter putzen, weiter geht's. 3 Punkte.
Und auch da wieder eine Schiedsrichterentscheidung, über die viel gesprochen wurde bei dem Gilavugi-Tor. Diese Abseitsentscheidung, klar, es gibt die kalibrierte Linie, aber die wurde ja anscheinend beim falschen Spieler angesetzt. Und ich glaube, wenn Dortmund 0-1 hinten gelegen hätte, wäre der Abend auch anders ausgegangen.
Redet man jetzt gar nicht mehr drüber, jetzt redet man über Real Madrid. Mhm. Die Neuauflage des Champions-League-Finales bei Real. Da bin ich mal gespannt, wie der BVB sich da präsentiert.
Also eigentlich, wenn es nach BVB-Manier der vergangenen Jahre geht, müssten die ja jetzt ein super Spiel hinlegen. Vielleicht knapp verlieren, vielleicht sogar einen Punkt holen.
Und dann gegen Augsburg verlieren.
Und dann wieder gegen Augsburg verlieren.
Ja, auch das könnt ihr ja dann hören, wie der BVB sich bei Real Madrid schlägt. Die Sonntagsspiele, die wollen wir natürlich auch noch nachreichen. Da hat Union Berlin in Kiel gewonnen durch 2 Youngster. Alyosha Kemlein, 20 Jahre alt, und Tom Rothe, 19 Jahre alt. Also Union ist jetzt Fünfter.
Ja, und was für eine Rückkehr von Tom Rothe, ne? Also eins aufgelegt, eins selbst gemacht. Der hatte nicht so viel Mitleid mit Kiel, mit seiner alten Liebe.
Ja, und noch spektakulärer wurde es danach. Werder Bremen siegt in Wolfsburg mit 4-2 nach 0-1 Rückstand. Das war so ein bisschen der Abend von Mitch Weiser und Dux, die sich gegenseitig die Dinge aufgelegt haben. Und Bremen ist jetzt Achter. Die sind auch sehr zufrieden.
Ja, und absolut nicht der Abend von Wolfsburg. Also Platzverweis, Arnold früh verletzt ausgewechselt und dann diese Niederlage zu Hause, funktioniert es einfach gar nicht. Aber das hat dazu geführt, dass es im Schnitt mehr als 3,5 Tore an diesem Spieltag pro Spiel gab.
War ein sehr unterhaltsamer 7. Spieltag in der 1. Liga. In der 2. Liga gab es natürlich auch einen Spieltag. Da wollen wir euch nur kurz nochmal auf den Stand bringen. Düsseldorf verteidigt die Tabellenspitze. Karlsruhe klettert auf Platz 2, ist als einziges Team noch ungeschlagen in der 2. Liga. Und der HSV ist jetzt 3. durch den Sieg gegen Magdeburg.
Und bei Karlsruhe fand ich auch schön, die haben ja last minute noch das 1-0 gemacht und haben sich gefreut, als wären sie gerade im Pokal eine Runde weiter. Also war auch echt schön anzusehen.
Und dann sind wir doch durch für heute.
Ja.
Oder
ich
hast
bin
du
durch.
Noch was? Ich bin auch durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Jetzt Champions League, schaltet gerne ein, hört gerne zu und dann gibt es am Donnerstag die nächste Folge Bundesliga-Update.
Dann ist Jens auch wieder hier.
Bis dahin, schöne Woche.
Ciao.